Unterdessen sind in Beirut britische Schiffe angekommen, wo die rund 2000 britischen Zivilisten sollen evakuieren sollen. Gestern schon sind ja etwa 100 Angestellte von der US-Botschaft evakuiert worden.
Nicaragua. Am Samstag ist von Nicaragua aus bekannt gegeben worden, dass Wahlen nicht werden stattfinden, bis die Luftangriffe aus Honduras stattgefunden haben, abgeklärt seien. Am Montag ist der Entscheid wieder rückgängig gemacht worden. Und gestern, Mittwoch, hat der Wahlausschuss vom Staatsrat seine Vorschläge gebracht für ein Gesetz betreffend die Wahlen. Die Opposition hat natürlich schon angekündigt, dass sie eventuell die werden boykottieren, obwohl speziell für die Opposition eine Sendezeit im staatlichen Rundfunk und eine finanzielle Hilfe für den Wahlkampf der Opposition zur Verfügung gestellt werden.
Brasilien. Wiederum sind zwei Reporter gehindert worden, Plünderungen von Lebensmittellagern und Lebensmittelläden zu filmen. Das ist jetzt mindestens der fünfte Zwischenfall in dieser Art, der passiert in einer sogenannten Demokratie in Lateinamerika.
Khartoum. Die Beziehung zwischen dem Sudan und der Äthiopien scheint sich wieder zu verschlechtern. Am letzten Sonntag haben nach Aussage vom sudanesischen Außenministerium 350 Leute aus der regulären äthiopischen Milizarmee ein sudanesisches Konsulat im Süden von Äthiopien gestürmt. Der Generalkonsul und zwei weitere Sudanesen sind dabei ums Leben gekommen. Äthiopien wirft dem Sudan vor, sie dürfen die Aufständischen in Eritrea, wir würden sagen Befreiungsbewegung, unterstützen. Die Eritreer kämpfen nämlich schon seit Jahren für ihre Rechte gegen die Äthiopier. Innerhalb des Sudan hat es aber auch Unruhe. Die Rebellen im Süden kämpfen schon jahrelang für mehr Recht und weniger Vernachlässigung gegenüber dem Norden. Die Südsudanesen ihrerseits suchen Hilfe bei den Äthiopiern. Der Vorwurf der Sudanesen an die Äthiopier ist darum, sie dürfen ihre Rebellen im Süden unterstützen.
In Athen sind heute 20 politische Flüchtlinge besetzt das Lokal von der türkischen Luftverkehrsgesellschaft THI, um darauf aufmerksam zu machen, dass Militär und Polizei gegen die Hungerstreikenden in Diyarbakir mit Gewalt vorgegangen ist. Wir werden heute Abend im Mitternachtsinfo auf das zurückkommen und ein bisschen mehr noch von der Türkei berichten.
Manila. Der Kardinal James Sin, einer der offensten und mutigsten Widersacher des jetzigen Regimes, hat heute in einem Club in Manila den Präsident Marcos scharf angegriffen. Er hat gesagt, der Marcos sei ein Unterdrücker und behandelt die Opposition mit Zuckerbrot und Peitsche. Der Marcos sagt zwar, er sei für die Versöhnung, aber gegen machthungrige und ehrgeizige Leute. Im Klartext heisst sie da, dass er die zuerst umbringen muss, die ihn stürzen wollen. Der James Sin hat aber auch die Opposition angegriffen. Er hat ihr vorgeworfen, sie sei unnachgiebig und unbeweglich wie der Marcos. Er schlägt der Opposition vor, die Forderung nach dem Rücktritt von Marcos vorläufig einmal fallen zu lassen und dafür darauf zu pochen, dass Bürgerrechte wiederhergestellt werden und dass die bevorstehenden Parlamentswahlen im Mai korrekt durchgeführt werden. Also ohne, dass die Urne mit dem voraus angekreuzelten Wahlzettel vollgestopft werden. Man soll dafür Marcos gestatten, die Amtstour, die bis ins 87 geht, noch fertig zu machen. Unter den Zuhörern hat es mehrere Anhänger von Marcos gehabt. Der Luftwaffenchef und Generalmajor hat die Veranstaltung verloren, bevor er ihn fertig geredet hat.
Oh. Heute ist das Urteil gefällt worden in einem weiteren Polizistenprozess. Die Polizisten-Freisprecherkammer vom Obergericht unter dem Vorsitz vom bekannten Oberrichter Schütz hat darüber zu befinden gehabt, ob sich zwei Zürcher Stadtpolizisten der Nötigung schuldig gemacht haben. Zum Vorfall. Der geschädigte Z ist auf die Kreiswache vorgeladen worden wegen einem Vorfall vom Vortag. Er ist dann dort auch pünktlich erschienen, hat aber auch gerade gesagt, dass er von seinem Recht auf Aussagenverweigerung werde Gebrauch machen. Auf das aber haben die beiden anwesenden Polizisten an den Arm gepackt und ihn ins Verhörzimmer geführt. Nachdem sie dort seine Identität festgestellt hatten, haben die Polizisten versucht, den Z trotz seiner Aussagenverweigerung zum Vorfall zu befragen. Der Z hat aber nichts zu sagen und hat mehrmals versucht, das Einvernahmezimmer zu verlassen. Aber die beiden Polizisten haben ihn nicht gelassen. Erst etwa eine Stunde später haben sie den Z entlassen. Er hat auf das Erlebnis hin Strafanzeige gegen die Polizisten eingereicht, wegen Nötigung, weil er gegen seinen ausdrücklichen Willen festgehalten worden ist. Vor dem Bezirksgericht sind dann die beiden Polizisten tatsächlich zu je 200 Franken Buß verurteilt worden, mit der Begründung, die beiden Polizisten hätten rechtswidrig gehandelt, indem sie den Z festgehalten haben, auch nachdem seine Identität bereits festgestellt worden sei. Aber die als ausgesprochen polizistenfreundlich geltende zweite Abteilung vom Obergericht Zürich hat sich von dem nicht etwa mutigen, sondern eher selbstverständlichen Bezirksgerichtsurteil nicht irritieren lassen und die beiden Polizisten freigesprochen. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus, doch dürfen wir gespannt sein, wie der Oberrichter und ehemalige Polizist Schütz und seine Kumpanen den Freispruch von diesen beiden Polizisten wieder mal rechtfertigen wollen. Das LoRa wird auf alle Fälle darüber berichten. Der Rechtsanwalt des geschädigten Z hat am LoRa gegenüber seine Enttäuschung über das Obergerichtsurteil bekundet, hat aber nicht sagen, ob er gegen das Urteil Kassationsbeschwerden werde einreichen, weil er zuerst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten will.
Vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wach, rief die Augen und sieht in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Gaming, Sturm, Sirene, jetzt, weil in Warnung nur halb so viel goss, durch noch Kristall nach. Sturm war die Stadt, ganz klamm heimlich verlöst wer die Stadt. Und Raktionen inkognito hasten vorbei, offiziell sind die Nietzschen dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil, nur Vergeltung brüllt zitternd für Neid in der Kristallnacht. Was anders ist, stört, die mit dem Strom schwimme, wie sich gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer Aussatz, den brauchen wir, der sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zorro kümmert sich darum. Der bis höchstens ein Z in der Schnee und fällt lallend verlässlich, geht um na und Kristall nach. Für jetzt wie ein Genie, weil er aus, wer ihr pulverisiert und vergolfieren kannst, wo du bist. In der Kristallnacht. Währenddessen ummalt was wie ich und maskiert Hüppen vor ihr sich. Sammelt Stechen, schliebet Metz auf die, die schon verbest, braucht der Lynchmob für die jüngste Rich. Und zum Laden noch flüchtig verdäumt, die Galeeren schon längst unterdampft. Wie dem Hafen auf Sklavengewalt, ob der Schrott aus dem ungleichen Kampf, aus der Kristallnacht. In barbarische Gier noch Profit, Hosianna und kreuz ich den Rücken, wenn man irgendeine Vorteil drin sieht. Es täuscht dich ganz alle! Mörder, fest alle!
In unserem nächsten Beitrag geht es um Studentenpolitik. Dazu muss ich allerdings noch ein paar Vorbemerkungen geben, damit auch Leute außerhalb der Uni daraus kommen, um was es geht. Es gibt an der Uni drei Studentenvertretungen, so eine Art Gewerkschaften, die im erweiterten grossen Studentenrat, eine Art des Parlament, vertreten sind. Die grösste von diesen Studentenorganisationen ist der VSU, wo eine linke Politik betreibt und im Studentenrat über die absolute Mehrheit verfügt. Die anderen beiden sind der Studentenring, eher rechtsgerichtet, und die Liberalen, die zwischen ihnen stehen. Gestern also hat der erweiterte grosse Studentenrat getagt. Er hätte die Studentenvertreter für die verschiedenen Hochschulgremien und Hochschulkommissionen wählen sollen. Es ist allerdings so, dass die Studenten in diesen Gremien im Vergleich zu den Professoren, Assistenten usw. sehr stark unterrepräsentiert sind und dass die sogenannte Mitbestimmung, wo man den Studenten zugestehen will, so ziemlich eine Farce sind. Der VSU hat jetzt das pseudodemokratische Spiel nicht mehr mitspielen und boykottiert jetzt die Entsendung von Studentenvertretern in die weniger wichtigen Gremien. Und weil ja der VSU im Studentenrat über die absolute Mehrheit verfügt, können die beiden anderen Studentenvertretungen nichts dagegen unternehmen. Heute hat der VSU an der Uni unter dem Motto «Genug geschwiegen, Boykott» einen Aktionstag durchgeführt, um auch ein bisschen an die vielen Studenten heranzukommen, die bisher lieber in der Cafeteria gesessen sind, statt einmal etwas zu unternehmen und sich zu engagieren. Am Mikrofon hatte ich den Dani vom VSU. Was ist eigentlich passiert jetzt an der Uni?
Ja, gestern an der Sitzung vom EGSDR, die einmal im Jahr stattfindet, ist die Fraktion vom VSU, die die absolute Mehrheit hat in dem EGSDR, rausgelaufen und hat somit den EGSDR beschlussunfähig gemacht. Das heisst, wo wir draußen sind, hat der EGSDR nichts mehr beschliessen können. Somit haben auch Leute in diesen Gremien, die wir boykottieren wollen, nicht mehr gewählt werden aus anderen Fraktionen.
Kannst du noch mal genau erklären, wieso ihr jetzt den Boykott durchgeben
wollt? Es sind im Wesentlichen drei Punkte, die wir kritisieren. Drei Punkte, die es uns unmöglich machen, um weiterhin Leute zu delegieren als Vertreter der Studierenden in diverse Gremien. Erstens ist es gremienspezifisch. Die Mitwirkungsrechte, die wir haben in den einzelnen Gremien, sind vollkommen ungenügend. Nicht nur, dass wir natürlich in jedem Gremium krass untervertreten sind. Beispiel Senat, der über 300 professorale Mitglieder hat, denen gegenüber stehen drei ganze Vertreter der Studierenden. Das ist schlicht ein Witz, auch wenn man denen jetzt die Mitbestimmung einräumt. Das hat nichts mehr mit demokratischen Verhältnissen zu tun. Dann beispielsweise auch die Schweigepflicht, die unseren Vertretern und Vertreterinnen auferlegt wird, die verhindert ja eine Kontaktnahme von diesen Delegierten zu der Basis. Hinter das können wir uns auch nicht länger stellen. Wir fordern auch da, dass die Schweigepflicht muss aufgehoben werden. Denn nur so kann eine echte Vertretung stattfinden.
Dann der zweite Punkt.
Zweitens geht es um die Stellung der Gremien gegenüber Unileitung, vor allem aber auch gegenüber Instanzen außerhalb der Uni, insbesondere der Erziehungsdirektion. Gremien, die im Prinzip noch gute Sachen machen, haben einen fehlenden oder einen mangelhaft umschriebenen Kompetenzbereich. Das heisst, sie können einen Beschluss fassen und dann braucht es häufig ein einfaches Veto, nicht einmal formal, einfach ein Widerspruch vom Erziehungsdirektor Gilgen und dann werden Entscheide, wo zum Teil ein Gremium 3 Monate darüber gehockt ist, bis sich dazu können durchringen, überstossen, umgeworfen. Auch da fordern wir einen klaren umschriebenen und vor allem einen grösseren, stärkeren Kompetenzbereich für die Gremien. Weil, ich will dir ein Beispiel geben, Disziplinarausschuss, da ist es schlicht Nonsens, wenn wir da noch 2 Vertreter, die dort mit Spracherecht haben, stellen, wo, wenn einmal noch die sich könnten durchsetzen und ein Urteil gesprochen wird, wo wir uns hinterstellen können, wo wir einigermaßen annehmbar finden, einfach kann mit einem einfachen Rekurs vor den Gilden gezogen werden. Und was dann dort passiert, ist eh klar.
Du hast noch von einem dritten Punkt geredet.
Der dritte Punkt, den wir kritisieren, den wir darauf aufmerksam machen wollen, ist der, dass zurzeit an der Uni, wo ja keine öffentlich-rechtliche Körperschaft, das heisst keine Organisation von allen Studierenden besteht, die anerkannt wäre vom Gilgen als Vertreter der Interessen der Studierenden, dass unter diesen Verhältnissen auch ein Delegationsprinzip gar nicht machbar ist. Weil wieder, wer garantiert dann den Kontakt zwischen den Delegierten und der Basis? Wer sorgt dann für den absolut nötigen Informations- und Meinungsaustausch? Das findet nicht statt. Wenn es zurzeit noch stattfindet, dann ist es sicher wegen dem VSU und im VSU. Jetzt ist es aber gerade der VSU vom Gilgen nicht nur in letzter Zeit, aber in letzter Zeit wieder sehr heftig angeschossen wird. Der Gilgen betreibt ganz klar eine Kollisionspolitik gegenüber dem VSU. Wir sollen abgeschossen werden. Uns soll nicht zuletzt jetzt mit dem Entscheid, dass wir die Einzahlungsscheine nicht mehr beilegen dürfen, die materielle Basis für eine effektive Arbeit, für eine effektive Vertretung untergraben werden.
Glaubst du, dass der Boykott irgendwelche Wirkung kann erzielen kann? Weil bei den Wahlen war ja die Beteiligung ganze 6,8%.
Die Wirkung, die wir mit dem Boykott haben, ist ganz sicher abhängig davon, wie es uns gelingt, jetzt die Leute zu mobilisieren, die Leute dazu zu bringen, dass sie sich wieder verstärkt engagieren in bildungspolitischen Fragen, in Fragen der Organisation der Studierenden. Wenn uns das gelingt, dann nachher wird er sicher eine Wirkung haben, ganz direkt.
Heute Nachmittag sind dann auch noch ein paar Vertreter vom VSU mit der Rektorin reden. Und es war für sie insofern eine Überraschung, dass das Rektorat für den Boykott Verständnis aufgebracht hat. Allerdings sagt das Rektorat auch, dass sie nichts machen können, weil allfällige Entscheide im Bereich der Erziehungsdirektion und vom Alfred Gilgen fallen. Und dort stößt man auf alles andere als Verständnis.
Ich hab mein Currywurst. Ich sage, ey, wer bist du? Typisch, dass du mich stand ich in der Kneipe, da spür ich, hey, ist das. Ich hab mal gerade dieses Bier bestellt, da sind ich in Inkognito. Blonder Horn mit Henna Rot hier werf, ne Schaf und auf Verdacht. Ich sage, weht, hört so, verjäst das Bier, komm in den Apfelsaft. Und nimm mich ja nicht ernst. Sag ich, Mann, da steht der Müsli-Man. Am nächsten Tag wurde es besonders fies. Auf der Autobahn. Der Understatement, da mein Fahrrad wies. Im Port aus Amsterdam. Anlach drin, gut für Wesseling und konfisziert das, was elektrisch ist und hört uns nur der Tambourine. Klar, wer das war, war ich hin. Logo, da war der Müsli, man. Blöde Sommerdämmer. Wir waren ziemlich sauer, ist doch klar. Jetzt haben wir ins Jito. Dann noch flexibel flög uns Repertoire. Ups, Gipfel im Jupro. Der Major Benjo Axel Xylophon. Ich meine Klarinett. Am Waschbrett woll ich mal am Sousaphon. Statt Bass im Tuba jetzt. Nur der Franz am Mixer vor der Fan. Oh, der Fans hat Freihück, dank unserem Müsli-Man. Dann kurz vom Auftritt nur ich in der Saal, wie ich das immer tun. Für Lampenfieber steckt mal Hetz im Hals. Oh, bei dem Publikum. Vor allen Dingen dort der härte Typ. Mit mich verstärkt nervös. Der Häuptling doch mit Irokesenschnitt, der mich so hämisch grüßt. Ich denk, ich spinne, ich bin krank. Da steht der Müsli-Man als Bank.
Heute Morgen hat eine Pressekonferenz stattgefunden zur Renovation der Wohnsiedlung Rietli. Ich sage kurz etwas zu diesen Häusern. Die Häuser sind zwischen 1911 und 1919 gebaut worden. Sie sind auch jetzt noch recht komfortabel und sind nicht verlottert. Man hat gesehen, dass mit der Zeit die laufenden Unterhaltsarbeiten hauptsächlich im Bereich der Fassade, der Dächer, sich als ungenügend erwiesen haben. Darum hat die Stadt dann ein Projekt ausgearbeitet, wo sie die Rietli-Siedlung umfassend hat sanieren wollte. Darauf aber hat sich ein Verein, ein Mieterverein gegründet, der gefunden hat, das sei jetzt eigentlich doch nicht nötig. Sie haben gesagt, man könnte die Wohnungen und damit die ganze Siedlung für viel geringere Kosten sanieren. Es ist daraus eine Initiative entstanden, wo beide, die städtische Vorlage und die Initiative, im September 1982 zur Abstimmung gekommen sind. Die Initiative der Mieter, die ist angenommen worden. Dort drin war der Vorschlag, dass man mit 25 Millionen die Rietli-Siedlung sanieren soll. Ich bin heute Nachmittag in der Rietli-Siedlung. Dort hat man nämlich können, das sogenannte Pilotprojekt, das sind ein paar Häuser, die in dem Sinn und Geist, wie es die Initiative verlangt hat, renoviert worden sind, die hat man dort anschauen. Und dort habe ich dann auch kurz mit dem Vertreter vom Mieterverein, mit dem Herrn Frenzel, geredet.
Nach diesen jahrelangen Kontroversen, wie man die Rietli-Siedlung will renovieren, ist man dann schließlich zu einem Projekt gekommen vom Stadtrat, wo er der Bevölkerung vorgelegt hat. Und das Projekt hätte ungefähr Kosten von rund 40 Millionen. Der Rietli-Verein, der sich gegründet hat aus Mitgliedern der Mieter vom Rietli, hat sich konstituiert und hat gefunden, wir können die Renovation günstiger machen, indem wir den Wert so gut wie möglich erhalten, die architektonischen Gegebenheiten wieder auffrischen, aber von einer allzu weitgehenden Renovation will ich Abstand nehmen. Dadurch ist das Projekt entstanden von der sanften Renovation, wo in einer Einzelinitiative der Behörde eingereicht worden ist. Die Initiative ist zur gleichen Zeit zur Abstimmung gekommen wie das städtische Projekt und hat einen Kostenveranschlag von 25 Millionen vorgesehen. In der Abstimmung vom September 1982 ist dann mit beachtlichem Mehr die sanfte Renovation von den Stimmbürgern angenommen worden und als Grundlage für die Renovation von der Rietli-Siedlung angenommen worden. Aufgrund von dem Abstimmungsergebnis haben dann Plan müssen geändert werden und man hat eine Baukommission gegründet, die aus Vertretern von der Stadt, Hochbauinspektorat und von der Liegenschaftenverwaltung und zwei Vertreter vom Rietli-Verein als Vertreter von der Mieterschaft drei Einsitz genommen haben.
Haben Sie denn so etwas wie eine beratende Funktion gehabt oder sind Ihnen einfach die Sachen vorgelegt worden und haben Sie etwas dazu zu sagen gehabt und haben Sie auch etwas zu den Beschlüssen zu sagen gehabt?
Wir haben dann die Baukommission gegründet und haben sofort nach dem geänderten Plan einen Architekt müssen wählen, der den Erfordernissen von der Rietli-Renovation gerecht worden ist. Die Wahl ist auf den Architekt Winkler gefallen. Er hat sein Büro dafür konstituiert und dann hat man müssen in periodischen Baukommissionssitzungen all die Fragen, die auf uns zugekommen sind, besprochen werden. Ich darf sagen, dass wir ein sehr gutes Einvernehmen mit der Stadtbehörde gehabt haben. Und die Stadtbehörde hat uns als Mietervertreter angehört. Man hat die Probleme diskutiert und hat einen gangbaren Weg gesucht. Immer unter Beachtung von dieser sanften Renovation, die hat müssen mit dem Budget von 25 Millionen auskommen.
Können Sie mir etwas noch über die neuen Mietzins von diesen Wohnungen sagen, im Vergleich zu dem, wie sie sind voran?
Im Folge von dieser ersten Renovation hat die Liegenschaftenverwaltung können ausrechnen, was für Mietzinse zu erwarten sind nach der Renovation. Als Beispiel wäre zu nennen, dass eine Einzimmerwohnung ohne Nebenkosten, also ohne Heizung und Waschmaschinenstrom, auf 404 Franken kommt, eine Zweizimmerwohnung auf 505 und eine Zweieinhalbzimmerwohnung auf 545 Franken. Eine Vierzimmerwohnung würde auf 707 Franken kommen und eine Fünfzimmerwohnung, die es nur sehr wenige hat, auf 808 Franken plus Heizkosten plus Waschmaschinenstrom.
Eine letzte Frage. Ich habe gehört, dass jetzt 20 bis 30 Wohnungen leer stehen da oben. Werden die wieder besetzt in der nächsten Zeit oder was denken wir mit diesen Wohnungen zu machen?
Die 16 Wohnungen, die leer waren Ende letztes Jahr, die werden sofort renoviert, also bevor die gesamte Tranche 1984 drankommt, um die Mieter in unterbesetzten Wohnungen in die Kleinwohnungen überzusiedeln, dass sie dort schon in eine renovierte Wohnung einziehen können.
Es ist mir gesagt worden, dass 95% der jetzigen Bewohner weiter werden dort wohnen. Ich habe ein paar von diesen Mietern, vor allem ältere Leute, die Musterwohnungen sind, anschauen, noch gefragt, was sie zu diesen neuen Wohnungen jetzt denken.
Also ich sehe es, es ist positiv, es ist also sehr schön geraten.
Ich finde sie eigentlich nicht schlecht, ich finde sie genügend.
Ja,
oh, mich kommt so schön.
Man kann da nichts anderes erwarten.
Ich möchte Sie gerne fragen, was Sie zu der Renovation denken.
Sehr schön, das ist sehr gut. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
Sehr, ich bin sehr zufrieden. Und auch die Wohnungen sind sehr schön. Ich wohne schon, meine Wohnung ist schon gemacht vor 8 Jahren. Ja, in Winterthurstrasse 41 und die ist sehr schön geworden. Einbaubad, alles tipptopp. Ja, Spannteppich rein tun. Frisch tapeziert alles.
Mir scheint, dass es in der städtischen Wohnbaupolitik doch auch lobenswerte Ausnahmen gibt und dass sich ein Mieterkampf ganz sicher gelohnt hat.
Ich bin der Meinung, dass sie austreten muss und muss den Versuch machen, eine profilierte Opposition zu machen, das heisst eine Partei zu sein, die sich nicht nur gegen links abgrenzt, sondern endlich auch mal gegen rechts abgrenzt. Das ist meine Hoffnung.
Ob sich Max Frisch seine Hoffnung, die er im Fernsehen DRS geäussert hat, erfüllt, zeigt sich am nächsten Wochenende am SPS-Parteitag in Bern. Unser Radio Lora ist live dabei. Wir übertragen die wichtigen Debatten aus dem Berner Kursaal komplett von A bis Z. Am Samstag vom Nachmittag um 4 Uhr bis ca. Nacht um 11 Uhr, am Sonntag vom Morgen um 8 Uhr bis ca. am Nachmittag um 3 Uhr. Immer zur vollen Stunde mit knappen Zusammenfassungen und Hintergrundinfo. Also am nächsten Wochenende SPS-Parteitag live auf 88,1 MHz, auf dem Kabel auf 96,7 MHz.
Für die, die nicht wollen, mit live auf Lora das anlassen, die können mit dem Extrazug nach Bern fahren. Und zwar hat es einen Zug am Samstag um 1 Minute vor 2, 13.59 Uhr, hier Zürich ab. Und der ist am 12 ab 3, ist der in Bern, ohne Halt bis Bern. Zurück geht es, je nachdem, wie lange das ein Parteitag geht, hat es einen Extrazug 15.38 Uhr oder 16.38 Uhr.
Gut, es geht um die Umstrukturierungspläne in Frankreich, die die Landwirtschaft und die Industrie betreffen. In Frankreich ist die Diskussion schon lange im Gang, aber sie ist durch eine kürzliche Affäre sehr aktuell geworden. Es war eine Talbot-Affäre. Die ganze Geschichte um die Schließung oder zumindest um den Arbeitsplatzabbau ist von den Zeitungen, von den Medien überhaupt, vor allem als Differenzen von SP und von KP aufgezogen worden, die gemeinsam die Regierung bilden. Es hat sogar gewisse Zeitungen gehabt, die gesagt haben, dass es auf eine Spaltung von der Regierung kam. Man kann kurz noch sagen, also die SP wollte eine gewisse Modernisierung in diesem Betrieb vorantreiben, wo Entlassungen zur Folge hatte, und dagegen hat sich vor allem die CGT und die KP gewehrt. Und das ist dann nachher gross ausgeschlachtet worden. Aber die Diskussion ist natürlich schon lange im Gang. Das ist etwas, das nicht neu ist. Das ist nicht seit dem 10. Mai 1981, sagen wir, wo der Mitternacht ist, eine Frage. Das ist etwas, das einfach schon lange in der Luft hängt, aber nie ist etwas dagegen ist unternommen worden. Nach dem massiven Druck in der Öffentlichkeit von der Gewerkschaft und von den Medien hat die Regierung etwas müssen, konkret vorantreiben. Und am Mittwoch hat sie die ersten Pläne bekannt gegeben. Für die Industrie hat sie eine Schaffung von besonders Schaffung von neuen Industrien in besonders getroffenen Gebieten vor. Das heisst, das betrifft vor allem Stahl, Kohle und Schiffsbau. Das wollen sie ermöglichen durch Vergünstigungen, spezielle Kredite und administrative Erleichterungen, weil sie die Unternehmer anlocken, in diesen 10 bis 12 Zonen die da anzulocken.
Ich kann da ergänzen, das handelt sich um die sogenannten Freizonen oder Zone Franche, wo in Zeitungen wie Express und anderen Zeitungen nach dem englischen Beispiel gefordert worden ist. Natürlich alles die Interessen von gewissen Unternehmen, die möchten in diesen sogenannten Freizonen mit Subventionen vom Staat Unternehmen ansiedeln. Die Unternehmen, die würden von ihren wesentlichen Steuern befreit. Und was vor allem in diesen Freizonen sehr aktuell wird und was sicher zu sehr intensiven und harten Auseinandersetzungen kommen wird in Frankreich, das ist, dass damit verbunden auch sind der Abbau von der gewerkschaftlichen Rechte. Denn die sogenannten Freizonen, das sind Zonen, wo Unternehmen angesiedelt werden sollen mit all diesen Vergünstigungen, die ich schon gesagt habe, wo benutzen die grosse Arbeitslosenrate in diesen Krisengebieten und wo natürlich jederzeit können die Arbeiter, die ihnen nicht passen, entlassen, um andere Arbeitslose rundherum rekrutieren für ihre Betriebe.
Die zweite Massnahme, die die Regierung beschlossen hat, bekannt gegeben hat, die betrifft Soziale. Das heisst, was macht man mit all den Leuten, die in Zukunft werden arbeitslos werden? Sie haben also da grosse Umschulungsprojekte im Sinn, wo die Leute, die wissen, dass sie jetzt entlassen werden, können Umschulungskurs machen, wobei sie zu 70% noch weiterzahlt werden. Und die Umschulungen, die können sie so lange weitermachen, bis sie im gleichen Unternehmen wieder einen Job finden können. Das heisst, sie werden nicht entlassen, sondern in einem späteren Zeitpunkt wieder angestellt. Und die Umschulung, die kann bis zu maximal 2 Jahre dauern. Zudem hat die Regierung vorgeschlagen, Arbeitszeitverkürzungen, Heimkehrprämie für Gastarbeiter, etwas, was das deutsche Nachbarland auch schon erfunden hat, Ausdehnung von Frührentensystemen. Und die Folgen von diesen Modernisierungen sind voraussichtlich mal 60'000 Arbeitsplätze, die entfallen. Und 5 bis 6 Milliarden Franken, die in Form von Steuern müssen zusätzlich reingeholt werden, um unter anderem die Umschulung zu finanzieren, um den Aufbau und Ausbau von der bestehenden Industrie vorantreiben. Und jetzt könnten wir an einem konkreten Projekt, wo Stahlbau, Kohlenbergbau, könnten wir schauen, wie dass die ganze Problematik entstanden ist. Wie gesagt, man kann nicht einfach die Schuld den Sozialisten und Kommunisten geben, die seit 2 Jahren an der Macht sind, sondern das ist etwas, das schon seit eh und je einfach verschleppt worden ist.
Man muss feststellen, dass in der Presse immer wieder geschrieben wird, bleiben die Kommunisten in der Regierung, geht die Regierung auseinander. Es wird immer über das geschrieben. Es wird aber selten oder nie auf die Ursachen von dieser sogenannten Umstrukturierung und von dieser sogenannten Krise eingegangen. Und was man da feststellen kann, ist an einem ganz konkreten Beispiel, was seit 15 Jahren in Elsass-Lothringen passiert und passiert ist, wo man einfach sieht, dass damals schon 1970 die Stahlkomplexe, die es im Elsass-Lothringen gab, abgebrochen worden sind, umgebaut worden sind und an die Küstenstadt, die aus dem Boden rausgestampft worden ist, in der Nähe von Marseille, Fos-sur-Mer, hingepflanzt worden sind. Das heisst, ein riesiger Stahlkomplex ist aufgebaut worden in der Nähe von Fos-sur-Mer in den frühen 70er Jahren. Damit verbunden war in Lothringen 80'000 Arbeitsplätze, die sofort frei geworden sind. Eine Arbeitslosigkeit, das hat sich ja im Verlauf der letzten Jahre bis jetzt auf 2 Millionen für ganz Frankreich erweitert. Die Arbeitslosen, die gezwungen sind, durch das, dass ihre Fabriken zugegangen sind, gezwungen sind, nach Fos-sur-Mer zu ziehen. Und damit hat man einen der wichtigen Punkte auch erreicht. Das ist die Tradition von den Gewerkschaften, die gewissen Rechte, die sich die Arbeiter in dem Stahl- und Kohlekomplex von Elsass-Lothringen erkämpft haben, dass man die Arbeiter auseinandergebracht hat. Das sind Dörfer, Leute, Städte, die sich kennt haben untereinander. Und da hat man können erreichen, dass die Strukturen durchbrochen worden sind. Die Leute sind angesiedelt worden dann in Fos-sur-Mer, in riesigen
so anonymen Städten.
In anonymen, modernen Städten. Warum die Sache, vielleicht noch ganz kurz, warum die Umstrukturierung? Im Elsass-Lothringen hat es eine Stahlindustrie gegeben, weil es auch Kohle gibt. Kohle, die notwendig ist zur Verarbeitung, zur Produktion von Stahl.
Und man muss präzisieren, es gibt nach wie vor also Kohle- und Stahlvorräte auf Jahrzehnte und Jahrhunderte raus.
Und man hat aber die Erfahrung gemacht, und das wissen vor allem die Konzerne, die diese Umstrukturierung organisieren, und vor allem von diesen Konzernen wird ja nie geredet, dass die Rohstoffe, sei es Erdöl, aber vor allem auch Kohle, viel billiger aus der dritten Welt hingeschafft werden kann. Und es ist einfacher, die Rohstoffe, die zur Produktion des Stahl notwendig sind, an eine Küstenstadt wie Fos-sur-Mer zu bringen, als in eine Region wie Elsass-Lothringen. Darum der Aufbau von dem riesigen Stahlkomplex in Südfrankreich, also an der Küste Fos-sur-Mer, und die Zerstörung von einer Bastion von der Gewerkschaftsbewegung in Elsass-Lothringen.
Was ja Südfrankreich nicht gerade ist, eine Bastion von Gewerkschaften.
Das ist richtig. Ich glaube, wenn sich ein Hörer mal will, einen Eindruck machen will, mit was für Auseinandersetzungen das verbunden war, da gibt es ein Buch, das mustergültig und sehr, sehr eindrücklich beschreibt. Das ist das Buch von Emile Zola, Germinal, wo er in der Jahrhundertwende geschrieben hat, wo man sehr gut kann sehen kann, was das für eine Anstrengung war, um die gewerkschaftlichen Rechte der Arbeiter durchzusetzen, damit sie ein gewisses Lohnniveau haben.